Kennst du Asterix, die goldene Sichel, wo immer der Römer reinkommt und ständig Pax, Pax sagt? Und quasi jeden Konflikt dadurch im Endeffekt versucht wegzuverhandeln, ohne das Problem zu lösen. Daran fühle ich mich erinnert. Hallo und herzlich willkommen bei den Bohrleuten. Hier ist einmal mehr der Stefan am Mikrofon. Der Marcel fällt wegen der Osterpause gerade noch aus. Und deswegen habe ich mir zum zweiten Mal die Ariane dazu geholt, beziehungsweise wenn wir uns Gefühltor-Folge zählen, zum dritten Mal. Und wir wollen heute aus, ich glaube, gegebenem Anlass einmal über die deutsche Friedensbewegung und die deutsche Haltung zum Ukraine-Krieg und generell so ein paar Merkwürdigkeiten der deutschen Mentalität bezüglich allem, was Militär, Außen- und Sicherheitspolitik und Krieg betrifft, sprechen. Und da würde ich einfach direkt beginnen wollen. Ariane, was ist denn da dein genereller Eindruck zu der Sache?
Ja, hallo erstmal. Also als Disclaimer vorab muss ich auch sagen, ich war nie Pazifistin und war auch jetzt vor diesem Ukraine-Krieg jetzt nicht der größte Fan der Pazifistenbewegung, weil ich schon immer der Meinung war, irgendwie, dass Gewalt bzw. Gegengewalt manchmal nötig ist, um Schlimmeres zu verhindern. Und das ist ja was, was die Pazifistenbewegung ziemlich rigoros ablehnt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hatte da auch auf Twitter was zu geschrieben, dass man die eigentlich bräuchte man sie jetzt dringender denn je, weil wir jetzt ja einen echten Krieg vor unserer Haustür haben, nach dem Kosovo. Da weiß ich aber nicht mehr, ob es da ähnliche Schwierigkeiten gab. Und gleichzeitig sind sie völlig nutzlos. Weil, also man bräuchte es ganz dringend, aber die alte Friedensbewegung hat überhaupt keine Lösung dazu. Das ist, als hätte, wenn dieser Krieg gar nicht stattfinden würde, weil es sind ja immer noch dieselben Schlagworte. Waffen schaffen keinen Frieden, also sind wir komplett gegen Waffen für die Ukraine, für uns. Generell sollte niemand Waffen haben, vor allem wir nicht, weil auf Russland haben wir ja keinen Einfluss. Auch dieses Diplomatie ist super oder es gehören immer zwei Seiten zu einem Konflikt, da raufe ich mir die Haare. Das ist sowas von verrückt. Das passt überhaupt nicht in diese Situation und das ärgert mich am meisten, dass ich das Gefühl habe, da wird einfach weitergemacht, ohne dass man das an die aktuelle Situation anpasst und auch nicht die Reflexion hat, sich selbst zu hinterfragen. Das ist wirklich das, was mich manchmal auch so ein bisschen am Verstand von den Leuten zweifeln lässt, weil irgendwann muss ja mal auffallen, dass das gar nicht so viel Sinn ergibt in der jetzigen Situation. Aber man hat da ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, dass man weiß, wie das zu lösen ist. Am besten noch, indem die Ukraine einfach aufgibt und einfach nicht mitmacht bei diesem Krieg, bei dem sie selber überfallen worden sind. Und das finde ich traurig, muss ich sagen, weil wie gesagt, wir bräuchten das ja. Wir bräuchten eine Zivilgesellschaft, die sich meldet mit möglichst realitätsnahem Bezug.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir können nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen, inwieweit da quasi die historische Rolle von diesen Ostermärschen Friedensbewegungen war. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das 1983 tatsächlich besser war, auch wenn ich da noch nicht mal, also vielleicht war ich in Planung, aber ich war auf jeden Fall noch nicht empfangen.
Ich auch nicht, also da habe ich jetzt, das weiß ich auch nur aus Geschichtsbüchern, ja, so das war auch vielleicht ähnlich. Damals war sie auch viel größer, also man muss ja auch dazu sagen, wir reden jetzt nur noch über die Reste der Friedensbewegung. Also ich habe zum Beispiel gerade noch mal gelesen, die Ostermärsche jetzt, es waren mehr Leute, aber in Hamburg waren es nur 1.700. Die hatten am ersten oder zweiten Wochenende des Ukraine-Kriegs gab es Friedensdemonstrationen, nicht von der Friedensbewegung, sondern halt Ukraine-Soli-Aktion. Und da waren, ich glaube, 20.000 Menschen oder noch mehr. Ich glaube, in ganz Deutschland waren damals 100.000 Menschen. Also das waren wirklich Fridays for Future in den größten, in ihrer Hochphase, die Zahlen ungefähr. Also wir reden hier schon über eine sehr kleine Minderheit in Deutschland, muss man auch dazu sagen.
ich hatte auch null Bezug dazu. Also das sind solche Szenen am Rand, da habe ich keinerlei persönliche Verbindungen dazu, also auch biografisch nicht. Im Gegensatz zu dir war ich zwar früher tatsächlich Radikalpazifist, ich habe da mehr oder weniger eine, ja, jetzt 180 Grad sind es nicht, aber auf jeden Fall ein stumpfer Winkel, was ich da hingelegt habe an einer Änderung in den, ich würde mal so sagen, letzten 7 Jahren ungefähr. Ich bin ja mittlerweile ein ziemlicher Russland-Falke, also auch schon vor dem Krieg gewesen. Ich bin ein bisschen ein Hipster. Aber früher, also als ich angefangen habe zu bloggen, wenn man so in die ganz alten Archive schaut vom Oeffinger Freidenker damals, noch so in den späteren 2000er Jahren oder so, jetzt 2007, 2008, 2009 rum, da war ich schon noch Radikalpazifist und da war ich auch auf dieser totalen Tour und Russland und Iran Versteher und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, das überlappt sich sehr stark mit meinem damaligen Radikal-Links-Sein. Die beiden Dinge fallen ja sehr oft zusammen. Das ist wie wenn heute die Impfgegner und die Putin-VersteherInnen da im gleichen Team sind. Als völlig willkürliches Fakt am Rande, in Kanada habe ich gestern eine Umfrage gesehen, sind 2% Putin-freundlich gegenüber, aber 26% von denen, die auch Impfungen scheiße finden.
Ja, also, ja, das ist verrückt.
Das ist ein Überlapp, das ist der Wahnsinn.
Ja, aber also gut. Man kann es auch, also da musste ich gerade dran denken, weil ich glaube, du hast ja da nicht für die Nachdenkseiten, aber für Spiegelfechter geschrieben.
Korrekt,
und ja. Da habe ich auch gedacht, damals waren die ja nicht so radikal. Das muss man ja auch dazu sagen, die waren links, aber nicht so durchgedreht. Aber wo ich dann denke, da sieht man, wie diese Radikalisierung auch so vonstatten geht. Die waren auch links und da waren sie auch Russlandverstehermäßig unterwegs, aber jetzt sind die ja auch auf so einer völlig radikalen Schiene. Und zwar auch, glaube ich, sowohl was Putin angeht, als auch Impfungen.
Weiß ich gar nicht, ich lese die nicht mehr.
Ich habe es auch nur zwischendurch, weil ich glaube, die haben irgendjemanden, ich glaube eine Comedian oder so, haben die jetzt unter Vertrag genommen, ich weiß nicht, ob man da einen Vertrag hat, die irgendwo anders gecancelt wurde, in Anführungsstrichen, wegen Impfkram oder so. Aber wo ich auch dachte, das ist jetzt wirklich die linke Seite der Welt.
Ich glaube, das hat, und damit kommen wir dann auch quasi wieder zu dieser ganzen Friedens-, also ich setze die mal in Anführungszeichen, diese Friedensbewegung, ja, weil man sollte ja diese Labels vielleicht nicht ganz so bereitwillig zugestehen. Aber ich glaube, ganz viele, ob wir da jetzt über die Nachdenkseiten sprechen oder ob ihr über dieses verlorene Häuflein da in Hamburg, die da dann ihre Plakate schwenken, ich glaube, ganz viel davon ist einfach, die sind dagegen. Und es ist relativ egal, bei was. Und da der Konsens in einem Nationalstaat eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise zumindest ganz, ganz grundsätzlich pro Existenz eines Militärs sein muss, schon allein, weil ansonsten der Nationalstaat nicht existiert, sind diese Leute, wenn sie gegen alles sind, auch immer zwangsläufig gegen Militär. Ich glaube, ganz viel kommt daher. Ich würde denen gar nicht so sehr ein geschlossenes Weltbild attestieren wollen, ehrlich gesagt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Es ist vielleicht ein etwas einfacheres, weil darüber sprechen wir bestimmt auch noch. Es ist auch unheimlich viel Anti-Amerikanismus dabei. Und da hat man das natürlich auch immer, dass die andere Seite, Russland, China, Iran, immer automatisch irgendwie gegen Amerika stehen. Da diese Schlagseite hat man ja auch immer noch. Das ist ja, eins meiner Lieblingshassthemen sind ja auch die amerikanischen Atombomben, die hier ständig weg sollen. Und wo ich auch immer denke, meine Güte, dann ist die ganze nukleare Abwehrstrategie dummerweise mit weg. Und das spielt da ja auch noch mit rein.
Ja,
das ist halt auf viele Weise ist das halt sehr vereinfacht, denn.
Ich denke, das ist der Punkt, den du vorher angesprochen hast. Ja, man würde eigentlich dieses politische Meinungsspektrum gerne haben von Leuten, die auf eine intelligente Art und Weise die aktuellen Mechanismen von Außenpolitik kritisieren. Aber stattdessen kriegst du einen Haufen Trottel auf der einen Seite und die ganzen ExpertInnen, die sitzen eigentlich komplett auf der anderen Seite oder fast komplett. Das macht diese ganze Debatte so ein bisschen schwierig, weil du eben, sobald du versuchst, ein bisschen Fachkenntnisse zu kriegen, landest du eigentlich automatisch bei Leuten, die, ich weiß gar nicht, wie ich die nennen soll, ja, ich packe die jetzt mal in die Ecke Realisten im Sinne der politikwissenschaftlichen Theorierichtung, nicht in dem Sinne, wie es da im allgemeingültigen Sprachgebrauch verstanden wird. Also die Leute, ganz kurzer Exkurs, ja, der Realismus, ganz grob vereinfacht, geht davon aus, dass Beziehungen zwischen Staaten vor allem bestimmt sind von den Interessen der Nationalstaaten und dass alles andere zweite Geige spielt. Also gemeinsam geteilte Werte, Institutionen und so weiter, das ist quasi alles viel, viel weniger relevant, als es die knallharten geostrategischen Interessen sind, und die ändern sich dann üblicherweise auch in einem Zeitraum von Jahrzehnten und von Jahrhunderten nicht großartig und auch nicht, und das ist auch so ein wichtiger Punkt, mit Regierungssystem. Also dann ist quasi relativ egal, ob Russland eine Demokratie ist oder eine Autokratie oder was auch immer, grundsätzlich wird Russland ähnliche Interessen haben, außenpolitisch, aus der Sicht von Realisten. Und die sind, glaube ich, schon ziemlich dominant in Beratungs- und Entscheidungszirkeln. Selbst in Deutschland, witzigerweise. Wobei wir hier eine ganz eigene, wie soll ich das sagen, dadurch, dass zwar quasi die Expertinnen aus der Richtung kommen, die EntscheiderInnen aber nicht, haben wir in Deutschland immer so diese merkwürdige Dauerblockade in der Außenpolitik, auf die wir bestimmt auch noch kommen. Ja.
Das stimmt. Also es ist ja, ich meine, du kennst dich besser aus mit internationalen Diskussionen, aber das ist, glaube ich, Deutschland hat da wirklich eine Sonderrolle irgendwie. Generell Außensicherheitspolitik, dass man einfach nicht, dass es einfach chaotisch ist eigentlich. Also es gibt eigentlich überhaupt keine Position.
Ja, und dass es auch überhaupt nicht diskutiert wird. Ich erinnere mich an die Folge, die ich mit dem Marcel hier gemacht habe, wo wir den Alexander Clarkson zu Gast hatten, der da in einem Matter-of-Fact-Ton gesagt hat, ja, er ist Brite, deswegen kann er strategisches denken. Und das fand ich so super interessant, und und ich habe seither auch mal drauf geachtet, quasi in den Bildungsplänen, also was ich quasi unterrichten darf in der Schule, weder in Politik noch in Geschichte, kommt Strategie vor. Das spielt quasi überhaupt keine Rolle. Wenn ich Außenpolitik ist eh sehr, sehr wenig. Und üblicherweise ist es mehr so dieser Ende des Schuljahres-Kram, der dann eh kaum mehr ordentlich gemacht wird. Da haben wir dann so Institutionenkunde, ja, wie funktioniert die UNO, der Sicherheitsrat, wie funktioniert die EU und solcher Kram. Und dann kommen wir zur Bundeswehr, und das wird dann meistens schon unter der Ja- oder Nein-Frage quasi diskutiert. Also ja, beziehungsweise es geht über Auslandseinsätze, ja oder nein, war eigentlich immer so diese Debattenlinie. Und das war es dann eigentlich auch schon großartig. Also so eine, die Vorstellung, dass man in der Schule mal diskutiert, was sind eigentlich deutsche Interessen, was ist Strategie, warum machen wir das eigentlich, ja, das kommt einfach überhaupt nicht vor. Und von dem Eindruck, den ich jetzt bisher gewonnen habe, ist es im angelsächsischen oder französischen und wahrscheinlich auch sonst irgendwo Raum eben bei weitem nicht so.
Ja, und das ist auch viel weniger ideologisch, habe ich das Gefühl. Also, weil im Deutschen, da kann man auch nicht drum hin. Deutschland hat ein schwieriges Verhältnis zur Bundeswehr, zu Militäreinsätzen, zu allem was. Also ich glaube, es ist ja schon fast ein Tabu zu sagen, Deutschland und damit auch die EU und die NATO haben eigene Interessen. Das ist ja bei einigen, da stehen ja schon die Haare zu Berge und sagen, oh mein Gott, das darf aber nicht sein.
Ich habe immer so ein ganz latent schlechtes Gefühl, wenn ich im Unterricht oder sowas erwähne, dass Deutschland in der EU schon eine relativ dominante Stellung hat und dass wir in der EU unsere Interessen schon ziemlich erfolgreich durchsetzen. Da sind wir so, was?
Ja, genau, das ist schon schlimm.
Deutschland hat keine Interessen, ja. Und wir machen da in der EU irgendwie, wir sind da so wie im Kegelverein ein ordentliches Mitglied. Wir zahlen unseren Beitrag und einmal in der Woche abends wird gespielt, ja. Und da gibt es überhaupt kein Bewusstsein dafür, und das bezieht sich eben nicht nur auf den Bildungsbereich. Ich habe ja auch Politikwissenschaften zwar nur als Nebenfach, aber ich habe es ja auch studiert, und auch da war diese ganze Interessengeschichte irgendwie so ein bisschen muted, ja. Man hat auch da viel lieber diskutiert über Governance und Institutionen und so weiter und so fort. An Realisten gab es da nicht viel, um es mal milde auszudrücken.
Und das wird ja meistens dann noch, dadurch, dass Deutschland in diesen Institutionen eingebaut wird, wird das ja meist auch noch übertragen auf die EU und die NATO manchmal auch schon. Die dürfen dann auch keine Interessen mehr haben. Nicht ganz so extrem, aber ist schon so, wir sind auch nur da, die netten Leute, so wie Deutschland. Und wenn die EU Interessen hat, ist das auch schon schlecht.
Ja, da hast du völlig recht, das wird ebenfalls übertragen. Ja. Und ich denke, das fällt uns gerade ganz massiv auf die Füße, weil letztlich das komplette Vokabular fehlt, um darüber zu sprechen. Also wenn man zum Beispiel auf eine relativ grundsätzliche Logik des Ukraine-Konflikts zu sprechen kommt. Nämlich die Ukraine bindet die russischen Truppen dort und macht es ihnen zumindest deutlich schwerer, die NATO oder die EU an andere Stelle zu bedrohen. Und deswegen ist es tatsächlich, wenn auch pervers, in unserem Interesse, dass der Krieg da im Endeffekt von mir aus gerne ein Jahrzehnt dauert. Ja, ich meine, das ist so pervers, wie das ist, das wäre tatsächlich in deutschem Sicherheitsinteresse. Aber es ist einfach unmöglich, das auszusprechen. Ja, dass hier wie das funktioniert quasi von der Logik her. Und weil wir das nicht für uns selber gucken können, können wir das auch nicht für andere gucken. Also ich habe diese Erfahrung, dass in Deutschland ein unglaubliches Unverständnis darüber existiert, warum macht Russland das eigentlich? Ja? Putin wird dann gerne als schlichtweg böse entweder oder einfach völlig irrational gezeichnet.
Die sind einfach verrückt geworden.
Ja, genau. Aber es darf gar nicht drüber gesprochen werden, warum macht der das? Ja, also welche Ziele stecken da drin? Was heißt, nein, halt nicht, es darf nicht drüber gesprochen werden, ich will gar nicht hier diese Cancel Culture Bullshit aufmachen, sondern es wird nicht. Ja? Das ist einfach eine Debatte. Ich glaube, das erneut, uns fehlt das Vokabular dafür. Wir haben keinerlei Erfahrung damit umzugehen und die ganzen Denkstrukturen, innerhalb derer sowas stattfinden würde, existieren nicht.
Nee, also ich finde das, um nochmal auf die Friedensbewegung zurückzukommen oder auch bei den Linken, die jetzt immer noch sehr russlandfreundlich sind, das sind einfach dieselben Schlagworte wie vor 20 Jahren. Völlig egal, was in der Zwischenzeit passiert wird, man hört immer noch dasselbe. Außer, dass die NATO natürlich böse ist, weil, keine Ahnung, Polen jetzt drin ist oder so. Aber das wurde überhaupt nicht angepasst irgendwie an die moderne Zeit. Da gibt es einfach nichts mehr.
Ja, wie gesagt, ich gehe davon aus, die waren schon immer so. Also wenn, ja,
unmöglich, aber dann sind sie halt da auch stecken geblieben.
Ja, also wenn ich so meine historischen Kenntnisse bemühe, und ich bin jetzt kein Experte für die Friedensbewegung der 80er Jahre, aber einfach von dem, was ich weiß sozusagen, diese Ostermärsche, die da so riesig waren, die hatten ja teilweise wirklich sechsstellig Teilnehmende, das war oder knapp sogar siebenstellig, also ich glaube, die kamen sogar knapp an 1 Million.
Das war auf jeden Fall, ich glaube, die größte Zivilbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, und
davor wahrscheinlich auch schon. Aber ja, richtig.
Davor gab es das ja gar nicht. Ich meine, genau. Deutschland hatte damit überhaupt erst angefangen. Gehen wir einfach noch ein Stück weiter zurück im historischen Exkurs. Das erste Mal überhaupt war quasi die Ohne-mich-Bewegung in den 50er Jahren gegen die Gründung der Bundeswehr.
Ja.
Das war das erste und vor allem dann die atomare Bewaffnung. Da kommen dann diese Göttinger Professoren, die sagen, das ist vielleicht gar keine so gute Idee mit diesen Atomwaffen, wo der Adenauer seinen berühmten Spruch loslässt von der Fortentwicklung der Artillerie oder wie er das ausgedrückt hat. Nee, das war ja quasi so die Geburtsstunde der deutschen Zivilcourage, Zivilbewegungen, Widerstand, was da quasi abläuft und eben friedlicher Widerstand, worauf wir uns ja einiges und nicht ganz zu Unrecht einbilden. Da hast du 1968, da ist mit diesem Gegnerschaft zu Vietnam und dem Anti-Amerikanismus, auf den wir noch kommen, und dann kommt eben in den 80er Jahren mit Macht und 70er Jahre Feminismus und so, ja. Und in den 80er Jahren kommt dann wirklich mit unglaublicher Macht diese Ostermärsche. Und die werden ja, also der Auslöser dafür ist ja dieser NATO-Doppelbeschluss, wo diese Gegenaufrüstung im Endeffekt stattfindet auf ein zumindest mal wahrgenommenes Ungleichgewicht in der strategischen Rüstung. Ich ging sehr lange Jahre davon aus, dass das im Endeffekt bogus war quasi, also dass dieser NATO-Doppelbeschluss eigentlich total unnötig war und totaler Quatsch und dass die Friedensbewegung deswegen grundsätzlich recht hatte. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich habe auch Dinge gelesen, dass da tatsächlich eine Rüstungslücke bestanden hat. Ich glaube, du musst halt in dieser atomaren Rüstungslogik drin sein, um das dann zu erkennen. Aber da bin ich etwas offen, ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Aber so oder so hat es damals einen Nerv getroffen. Und diese Stationierung von Pershing-Raketen in Deutschland, da wurde massivst dagegen protestiert. Und es war eben nicht nur spezifisch gegen diese Pershing-Raketen. Die waren eben der Anlass. Aber die Grünen, die ja quasi auch auf dem Rücken von dieser Bewegung mit groß geworden sind, das war dieser Doppelschlag von Umweltbewegung, die damals entstanden ist und Friedensbewegung gleichzeitig, der die Grünen in die Parlamente gehievt hat. Und bei denen war das ja schon unglaublich grundsätzlich. Und ich glaube schon, dass es bei den Friedensmärschen, dass da nicht groß differenziert wurde zwischen Mittelstreckenraketen und Atomwaffen generell.
Nein, also das hat sich auch gehalten. Und ich habe eben noch mal kurz geguckt, weil Abrüstung war immer das, also die Ostermärsche gibt es ja seitdem und sind sehr klein jetzt, aber es ging immer um Abrüstung. Also das hat man immer mit, obwohl das ja in Deutschland nie wirklich Sinn ergeben hat. Da war ja gar nicht mehr so viel zum Abrüsten. Also klar, wir haben immer noch Waffen und Panzer und so, aber es war nie, also gerade vor diesem Jahr war ja eigentlich, es gab keinen Anlass mehr. Die letzten drei fliegenden Flugzeuge vielleicht abrüsten oder so. Aber das hat sich ja auch gehalten.
Ja, also ich denke auch, das ist auch so eine von diesen Sachen, dadurch, dass diese Diskussionen nicht großartig stattgefunden haben, ist, glaube ich, den meisten Leuten unklar, wie viel Atomwaffen eigentlich abgerüstet worden sind im Vergleich zu den 80er Jahren. Also wenn man da diese Statistiken anschaut, das ist ja wirklich ein, was auch immer das Gegenteil von einer exponentiellen Wachstumskurve ist. Das geht ja gigantisch runter in den 90er Jahren auf ein immer noch viel zu hohes Level, aber nichtsdestotrotz ist es kein Vergleich. Und noch unter Obama war ja die Abrüstung der verbliebenen Atomwaffen ein von den USA offiziell verfolgtes Ziel. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie ernsthaft das tatsächlich verfolgt worden ist, aber zumindest rhetorisch ist man ja bis vor sehr, sehr kurzer Zeit dabei geblieben, eine atomwaffenfreie Welt zu erreichen, sozusagen.
Das war der große Traum. Ich glaube, bei Obama war das sogar noch offizielles Programm.
Ja, ja, meine ich ja.
Kann ich mich noch erinnern, dass ihm das, was ich damals schon etwas idealistisch fand, war schon, damals war es ja klar, dass Russland da einen anderen Weg einschlägt. Aber da war es ja noch Programm. Also
der hat es auch sehr
keine ganz alte Idee.
Der hat es auch wirklich sehr ernst gemeint. Obama war, was diese Atomwaffenfrage, die war ihm immer wichtig und das hat er auch durch seine Präsidentschaft komplett durchverfolgt. Also nicht als hohe Priorität, aber konsequent.
Sehr erfolgreich.
Nee, überhaupt nicht. Aber er hat es immer wieder probiert. Ja, also ja. Das muss man ihm lassen. Er ist am Ball geblieben. Genau. Auch das ist nichts, was man mit ihm verbindet üblicherweise, aber das blieb drin immer. Aber von daher, ja, also ich glaube deswegen, dass die Friedensbewegung schon in den 80ern so ein bisschen dieses Problem hatte, dass die zwar gesagt haben, ja, die Atomwaffen sind schon blöd, aber dass die Lösung halt im Endeffekt dann immer war, jetzt müssen wir uns alle an den Tisch setzen und die kompletten Dinger im Müll werfen sozusagen. Also das war, da hat einfach so diese etwas realistischere Ebene letzten Endes gefehlt.
Genau. Das ist auch das, was ich immer denke, mit beiden Seiten denn, weil man hat ja nur Einfluss auf die eigene. Das heißt, man wirft einfach seine eigenen Waffen weg und hofft, dadurch entsteht Weltfrieden. Was komplett ausblendet, so wie jetzt auch, dass andere Seiten ja die Aggressoren sein könnten, so wie Russland jetzt. Das ist ja mit der Ukraine, kannst ja auch nicht sagen, es sind zwei Seiten, wenn die eine einfach überfallen wird und da aktiv gar nichts gemacht hat.
Ja. Da kommen wir dann auch wieder zu dieser Geschichte von den mangelnden Fachkenntnissen sozusagen, weil ich halt sehr schwer diese ganzen Atomabrüstung und generell Abrüstungsdebatten führen kann, wenn ich die dahinterliegende Strategie einfach nicht verstehe. Ja, ich kann die ja problemlos verstehen und in Teilen oder ganz ablehnen. Das ist ja okay. Ja. Dann kann ich
und es gibt auch niemanden, der Atomwaffen toll findet.
Richtig.
Das kommt ja auch noch dazu.
Das ist genau der Punkt. Es läuft eigentlich niemand rum, schon gar nicht heute, der für die Dinger ist. Die Frage ist ja, unter denjenigen, die sich auskennen, ist ja die einzige Debatte, wie können wir quasi die gegebenenfalls runterkriegen, / ist es überhaupt möglich? Und das ist, wie gesagt, eine Debatte, die kann man gerne führen, aber das tun diese Leute ja nicht. Ja, sondern die ziehen sich auf einen Highground sozusagen zurück, auf so einen einsamen Berg oder sowas. Und von dem aus sehen sie zwar diese komplette Umgebung und stehen über allen Dingen, aber sie sind halt gleichzeitig auch in so einem Paralleluniversum. Ich meine, ja klar, wäre super toll, wenn alle gleichzeitig ihre kompletten Armeen abrüsten würden und dann nie wieder ihre Nachbarn angreifen. Das wäre super. Da sind wir uns auch alle drin einig.
Genau. Nur ist ja nicht so, dass wir Weltfrieden doof finden.
Richtig. Aber die machen das halt wirklich, wo du gerade schon das Schlagwort verwendest, auf dem Niveau von so einem Miss America Contest mit diesem, ja, was wünschst du dir? Ja, Weltfrieden.
Ja,
ja. Genau. Ja, schon. Aber ich kann halt gewissermaßen nur dann das in konkrete Politik überführen, wenn ich wenigstens mein Grundverständnis mitbringe für diese ganzen Geschichten. Und dieses Grundverständnis, das fehlt in Deutschland weitgehend und bis vor 2 Monaten hat es noch auf einer viel, viel durchschlagenderen Ebene gefehlt. Gerade machen wir wirklich einen Crashkurs. Ich habe das bei mir im Unterricht auch gemacht. Da sind wir tatsächlich quasi, da machen wir quasi gerade so ein Kalter Krieg-Revival im Endeffekt, weil wir so Begrifflichkeiten wieder lernen und in unsere Alltagsüberlegungen überführen müssen, wie eben Erstschlag, Zweitschlag, nukleare Abschreckung, gegenseitig gesicherte Zerstörung. Dieser ganze Kram, das kannten die Leute in den 80ern, glaube ich, weitgehend. Oder auch in den 70er, 60er Jahren und so. Ja,
wir kennen das nur von Clancy.
Ja, genau, aber das ist tatsächlich den meisten Leuten heutzutage, glücklicherweise, ich meine, wir hatten 30 Jahre im Endeffekt Frieden hier in Deutschland und wir haben jetzt eine komplette Generation, die ohne das Wissen über diesen Scheiß aufgewachsen ist. Aber deswegen müssen wir jetzt eben einen Crashkurs hinlegen und diesen ganzen Kram in den Grundbegriffen wieder lernen. Ich glaube, das macht Schmerzen sozusagen, das ist ein schmerzhafter Lernprozess und in dem sind wir gerade drin.
Ja, und ich glaube, vielleicht gibt es da auch so einen Generationen-Clash so ein bisschen, gar nicht zwischen Pazifisten und Realisten oder so, sondern auch einfach vom Alter her, weil ich bin 85 geboren und ich glaube, du 84, also komplett ohne diesen, also es gab ja auch viele Fragen, auch auf Twitter und so, wie fühlt ihr euch und habt ihr Angst vor dem Dritten Weltkrieg oder vor dem Atomkrieg und wo ich denke, das ist so außerhalb meiner Vorstellungskraft, also da bin ich wirklich vollkommen gechillt irgendwie, weil irgendwie habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass sowas passieren könnte, weil das in meiner Welt logischerweise nie anstand. Also Corona hat mir viel mehr Angst gemacht, das war irgendwie so eine weltweite Pandemie, war jetzt auch außergewöhnlich, aber irgendwie realistischer als so ein Atomkrieg. Das war auch einfach so, okay, wenn ein Atomkrieg ausbricht, sind sowieso alle tot. Also da war ich dann wirklich, nee, vor dem Atomkrieg habe ich jetzt gar nicht so viel Angst, weil das einfach in meiner Vorstellungswelt nicht mehr existiert. Und ich glaube, da ist die ältere Generation, die hat da vielleicht schon eher auch Flashbacks, weil die kennen das noch. Die mussten vielleicht wirklich noch Übungen in der Schule machen, wo alle unter den Tisch kriechen, was ja natürlich auch Blödsinn war, weil wenn eine Atombombe kommt, hilft einem das auch nicht mehr.
Ja, das war 50er Jahre.
Genau, aber da glaube ich, gibt das schon noch so einen kleinen Generationen-Clash, dass einige dieses Gefühl überhaupt noch kennen und andere, so wie ich, sich nie in der Praxis damit auseinandersetzen mussten. Das war immer irgendwie sehr, sehr theoretisch.
Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel dafür ist diese Alarmübung, die letztes Jahr gemacht worden ist und die kaum jemand mitbekommen hat, weil die ganzen Alarmsirenen schon längst nicht mehr tun.
Genau, das habe ich nämlich auch schon überlegt. Wir haben überhaupt keinen Fliegeralarm mehr, weil falls hier wirklich mal jemand kommt, also der könnte ja auch eine normale Bombe werfen, aber ich glaube, es gäbe auch gar keinen Fliegeralarm. Und wenn hier der Feueralarm losgeht von meiner Feuerwache nebenan, dann brennt irgendwas, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss einen Notfallkoffer packen oder sowas.
Und das ist zum Beispiel was, das wäre definitiv in den 80er Jahren anders gewesen. Also genau. Da wurde, glaube ich, noch ein oder zweimal im Jahr wurden die Dinger einfach routinemäßig für einen Test angeschaltet und die gingen dann auch überall noch. Das heißt, die Leute wussten zumindest, wie sowas klingt. Ich muss auf YouTube nachschauen. Ja, weil ich habe ein YouTube-Video gesucht von Luftschutzsirene, damit ich mal weiß und damit ich das auch dann meinen SchülerInnen im Unterricht zeigen konnte, wie sowas eigentlich klingt. Ja, weil ich kenne das nicht mehr. Ja, wie du schon sagst, da sind wir, glaube ich, tatsächlich auch genau die Generation, die das gerade so nicht mehr hatte. Ich glaube, wenn du 5 Jahre älter bist als wir, ja, so Jahrgang 1979, 80, sowas, die Ecke, dann hast du da als Kind noch zumindest die letzten Ausläufer mitbekommen. Wenn du Jahrgang 75 oder davor bist, definitiv.
Ja.
Und wir sind gerade so diejenigen, die ohne das aufgewachsen sind. Ja, als die Mauer fiel, war ich 5. Ich habe null Erinnerungen daran.
Tschernobyl war auch in unserer Kleinstkindheit, also das haben wir auch nicht mehr mitbekommen. Also wir haben wirklich so die gute Zeit erwischt, sag ich mal. Die sorglose Zeit. Da war auch wirklich 9-11, Kosovo-Krieg vielleicht auch schon, aber da war ich auch noch sehr jung. Aber ich glaube, da war wirklich 9-11 so das erste einschneidende Erlebnis. Die erste Zeitenwende sozusagen, wo man wirklich dachte, oha, das ist jetzt was Extremes.
Ja, und ich meine, wo wir gerade bei 9-11 sind, ja, das führt ja gewissermaßen zu der großen Bestätigung der Friedensbewegung. Weil natürlich, wie eine kaputte Uhr, die auch zweimal am Tag richtig ist, die Friedensbewegung stand natürlich 2003 definitiv auf der richtigen Seite der Geschichte. Das muss man ja ganz klar sagen, ja. Als der Irakkrieg angefangen hat, Bush damals generell, Da waren natürlich die SPD mit ihrer Nein zum Krieg, die Grünen mit ihrer damals noch ziemlich pazifistischen Haltung. Die hatten einfach recht. Und in Afghanistan war ja Rot-Grün sozusagen, und Afghanistan war ja so ein bisschen der in Anführungszeichen gute Krieg da davon. Das heißt, da war die deutsche Politik, und genauso wie beim Kosovo, wo man ja dann Auschwitz quasi verhindern durfte, da war die deutsche Politik immer auf der richtigen Seite quasi mit Minimaleinsatz. Letzten Endes, weil der deutsche Einsatz im Kosovo war ja sehr überschaubar, der in Afghanistan, da wurden die Verbündeten ja nicht müde, sich drüber zu beklagen, wie wenig das ist.
Dass man eher am Brunnen bohren war.
Ja, genau, also dieses bewaffnete THW, was da ja immer genannt worden ist. Also von daher, da war einfach ein langer Stretch sozusagen, wo Deutschland sich zumindest einbilden konnte, immer auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, quasi. Und ich glaube, die Friedensbewegungen oder die Leute, die so ticken, die ziehen, glaube ich, wahnsinnig viel aus diesem Recht haben gegenüber den, mindestens mal gegenüber Irak, vermutlich auch Libyen und gegebenenfalls das Nicht-Eingreifen in Syrien oder wie auch immer. Ja, aber da hat man so das Gefühl, dass quasi man die letzten 20 Jahre eigentlich immer Recht hatte, wenn man gesagt hat, wir sollen da nicht rein. Ja, die haben gesagt, geht nicht in den Kosovo, da kommt nur Chaos, da kommt quasi nur Schlimmes da dabei raus. Das hat sich jetzt zwar nicht so 100% bewahrheitet, aber es ist auch nicht so, als ob der Kosovo eine gigantische Erfolgsstory wäre. Und das was wäre, wenn, nämlich die Serben hätten dann vermutlich noch viel mehr Menschen ermordet. Da kann man einfach sagen, ja nee, das wäre nicht so gekommen, und wer will einem das Gegenteil beweisen? Dann bei Afghanistan gilt genau das Gleiche, ja, das war jetzt kein Erfolg. Von daher, auch da kann man easy dagegen sein. Beim Irak brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Libyen war es quasi rückblickend betrachtet kein Fehler, sich rauszuhalten, Syrien sowieso und so weiter. Ja, also die ganze Zeit stand man so gefühlt immer auf der richtigen Seite, weil es war ja dann eh immer Scheiße und immer Chaos.
Das stimmt, und, ja. Ne, Mali haben wir jetzt gar nicht erwähnt, da würde ja das noch mehr zustimmen. Ich weiß auch,
aber Mali spielt für die auch keine Rolle, witzigerweise.
Eben, das ist einfach, da sind ja auch nur 200 Leute oder so. Aber nein, das wundert mich, weil Mali, wir haben das beide schon kritisiert, dass es da keinen Abzugsplan gibt.
Total. Das ist das größte Bundeswehrengagement vor
allem. Genau.
Und zwar schon seit, als wir noch in Afghanistan waren auch. Das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Bundeswehrsoldaten, aber es ist vierstellig auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja für die Bundeswehr ziemlich viel. Ich glaube, so 6.000 Mann oder sowas.
Genau, und sonst gibt es auch keinen richtigen Einsatz mehr. Viele UNO-Sachen noch oder Atalanta, ich weiß gar nicht, diese Antipiratenmission oder so, aber sonst gibt es, oder Mittelmeerüberwachung, aber keinen richtigen Militäreinsatz, glaube ich, mit vielen Soldaten.
Aber das ist eben tatsächlich so ein bisschen das Überraschende, weil Mali spielt meines Beobachtens nach für die Friedensbewegung tatsächlich keine Rolle. Und das wäre ja tatsächlich der begründetste Faktor, wo man da tatsächlich mal meckern könnte. Und da muss dann eben tatsächlich, muss man sagen, da kommt dann schon der Verdacht auf, dass da eine gewisse ideologische Voreingenommenheit mit reinspielt, ja, um es mal milde
auszudrücken. Die USA machen nicht mit, Frankreich auch, ja, ist egal. Ist irgendwo in Afrika, dann ach ja, das ist egal. Aber das finde ich, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil ich glaube, wir haben es beide auch schon kritisiert, dass es da keinen Abzugsplan gibt. Das ist ja nicht die Friedensbewegung allein, das wird überhaupt nicht diskutiert. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, die Franzosen ziehen Ende des Jahres ab oder so. Deutschland tut noch so, als wenn sie dann da alleine bleiben mit der Militärjunta, die jetzt irgendwie Verstärkung von den Russen bekommt. Ich meine, das ist auch da gibt es schon viel zu kritisieren.
Ich bin ziemlich zuversichtlich, wenn du irgendwo in Deutschland eine Umfrage durchführst, dass zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Leute nicht wissen, dass ein Auslandseinsatz in Mali läuft, dass Mali existiert.
Und wo das ist, warum überhaupt?
Genau. Und ich muss ja sagen, ich meine, ich weiß mittlerweile, wo Mali ist, aber ich hätte es vorher mit Sicherheit auch nicht gewusst, und ich weiß über das Land so gut wie nichts. Ich weiß über die Militärmission hauptsächlich deswegen Bescheid, weil ich ein treuer Hörer von Sicherheitshalber bin.
Genau. Aber und Augen geradeaus schreibt er auch, aber ich weiß nicht, ob du den liest, aber das ist der von dem Post, der Blog. Die schreiben da auch schon immer länger mal mit.
Ja, genau. Aber wäre ich quasi nicht in diese sicherheitspolitische Blase reingekommen, vor 2 Jahren oder so, ja, und das ist ja wirklich eine, trotz allem, ich meine, die haben ein Wachstum hingelegt, jenseits von Gut und Böse, die machen einen super Job, aber die sind winzig also der Einfluss, den die haben, ist vergleichsweise gering, und zu einem großen Teil sind die Leute, die das hören, natürlich eh vom Fach und wissen das schon.
Genau, oder so wie wir, irgendwelche Nerds.
Ja, genau. Also deswegen, da wissen die meisten Leute eh kaum drüber Bescheid und das ist der Friedensbewegung offensichtlich auch egal. Und ich glaube, da hast du definitiv recht, wenn du da den Finger drauf legst, dass das am Anti-Amerikanismus liegt. Und der hat in Deutschland ja Tradition. Wir haben hier, das ist eine ganz merkwürdige Geschichte in Deutschland. Der Anti-Amerikanismus ist anschlussfähig, völlig problemlos, sowohl auf der Linken als auch auf der Rechten. Das ist auch, ich habe da vor Jahren schon einen Artikel drüber geschrieben. Ich glaube, das ist von 2011 oder 2012. Ich verlinke den in den Shownotes.
Ich erinnere mich noch dran.
Genau. Dass quasi der Anti-Amerikanismus, der geht ja zurück ins 19. Jahrhundert. Und ursprünglich kam der mal hauptsächlich von den Konservativen. Ne? Also die sind quasi die ursprünglichen Amerika-Nicht-Leiden-Könner in Deutschland. Und die Linke hat sich da dann gerne angeschlossen. Das war dann vor allem in Weimar, da war das wirklich das anti-amerikanische Hufeisen. Wo quasi wirklich überwiegend die Leute die USA nicht leiden können. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hast du halt diese merkwürdige Situation, dass durch die Westbindung von Adenauer das auf der Rechten sozusagen befriedet wird, weil ja die CDU rechts von sich bald keine Partei mehr hat und die CDU ist ja wirklich aus Staatsräson amerikafreundlich und die kochen das dann quasi komplett runter. Dieser rechte Anti-Amerikanismus, der ist durch die Bundesrepublik, durch die alte Bundesrepublik, die Bonner Republik quasi weitgehend neutralisiert. Und deswegen kennen wir den hauptsächlich von links. Und da kennen wir den einerseits natürlich von der SPD. Ja, ich meine, die machen Wahlkampf 1949 gegen Adenauer, den Kanzler der Alliierten. Ja. Das kannst du dir aus heutiger Perspektive kaum mehr vorstellen. Also die fahren das komplette Repertoire, die machen eine Nation, die sind damals so nationalistisch. Das ist echt krass. Das hat man heute auch komplett vergessen. Und dann eben die 68er. Die sind ja quasi der Ground Zero des modernen linken Anti-Amerikanismus. Mit dieser Kritik an Vietnam und wo sie dann Ho Chi Minh schreiend durch die Straßen rennen. Oder in den 70er Jahren, wo du dann die K-Gruppen hast, die alle den Maoismus so toll finden. Das sind geistige Verwirrungen. Das ist der blanke Irrsinn.
Genau, da hat das, glaube ich, auch angefangen, auch mit den 68ern, da hat das, glaube ich, auch angefangen, dass es eben nicht nur Anti-Amerikanismus war, sondern auch dieses Fantum für alles andere, die Maoismus, Kommunismus, die RAF war ja auch irgendwie so durchsetzt davon, also das wäre nie mein Ding irgendwie gewesen, aber was sich auch bis heute zieht, finde ich, dass man dann automatisch so zu den Gegnern hält. Russland ist irgendwie immer noch der Gegner, als wäre das noch die Sowjetunion und China auch, also muss man die irgendwie gut finden. Das sind ja irgendwie zwei Seiten einer Medaille, es ist ja nicht nur gegen das eine, sondern man wird auch Fan von der anderen Seite.
Ja, bei China ist es, glaube ich, noch relativ überschaubar. Das ist hauptsächlich so ein Feind meines Feindes, ist mein Freund-Ding oder so. Und ich glaube, China spielt in Deutschland in der Debatte eh keine große Rolle. Aber Russland ist weird, weil wir Deutschen, wir haben ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Russland. Und auch das ist historisch uralt. Ja, auch hier, da blubbern quasi gerade Sachen an die Oberfläche, die teilweise für Jahrzehnte verschüttet waren.
Ja, was aber mit trotzdem, der Wiedervereinigung kam, habe ich auch das Gefühl, man hat dadurch irgendwie wieder so an die Weimarer Republik angeknüpft, dass man da, das hast du, glaube ich, in deinem letzten Podcast über die Ostmythen, da hattest du auch den Rapallo-Konflikt, da muss ich auch ganz oft dran denken. Oder Bismarck noch, der meinte, er wäre irgendwie der Mittler zwischen Ost und West. In die Idee ist man jetzt plötzlich wieder sehr verliebt.
Ja, das ist die dauerdeutsche Fantasie, diese Vorstellung, dass man selbst quasi dieses Dazwischending ist, dass man da vermitteln kann und sozusagen der große Ausgleicher sein kann. Und diese Idee, die bei Bismarck ja noch rein machtpolitisch motiviert ist und bündnisstrategisch, bei den eher konservativeren Elementen im Kaiserreich und in der Weimarer Republik war das dann eher so diese Idee, dass man sich so positioniert zwischen diesem Republikanismus, den Großbritannien und Frankreich auch gefahren haben und die USA auf der einen Seite und dem Despotismus der Russen auf der anderen Seite. Das kombiniert sich dann da alles in so eine ganz, ganz merkwürdiges Amalgam im Endeffekt rein, wo Russland dann gewissermaßen so ein bisschen so ein Sehnsuchtsort wird. Ja,
die russische Seele.
Ja,
das,
genau.
Das ist,
genau,
glaube ich, auch irgendwie so eine deutsche Erfindung, habe ich auch neulich gelesen. Das gibt's, international kennt man das überhaupt nicht. Und in Deutschland weiß aber jeder sofort, was gemeint ist irgendwie.
Ja, und da gehören dann eben auch so Dinge da dazu, wie die Staatlichkeit der Ukraine nicht anzuerkennen oder solche Geschichten und diese Neigung, Osteuropa als imperiale und koloniale Verfügungsmasse zu betrachten. Ja. Und das von der Friedensbewegung, ja, das ist dann auch wieder so dieses...
Ich verstehe das auch nicht.
Ja, aber wie gesagt, das liegt eben daran, dass da gar keine große einheitliche Ideologie, glaube ich, zugrunde liegt.
Ja, also ich muss auch sagen, von rechter Seite verstehe ich das ja irgendwie. Da passt das ja auch besser, dass man das irgendwie so wie eine Kolonie und man will gleich mit dem Chef von, also mit Putin, mit dem Chef verhandeln über die Köpfe der Ukraine hinweg. Also aus rechter Sicht ist das, finde ich, noch logischer irgendwie. Aber von linker Sicht verstehe ich das überhaupt nicht. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Man kann doch nicht sagen, man ist anti-imperialistisch und hat aber gleichzeitig die Idee, die NATO müsste jetzt mit Russland verhandeln, was mit der Ukraine geschieht. Das ist wirklich wie Afrika im 19. Jahrhundert.
Ja, ja, du hast schon recht, dass gerade von radikalrechter Seite sozusagen ist das so dieser Vulgärrealismus, ja, von große Staaten machen Geschichte und wenn du so ein kleiner Staat bist, dann musst du dich halt unterordnen, ja, und dieser ganze Unfug, also dass quasi die AfD in die Richtung schlägt, das verstehe ich sofort, wobei die witzigerweise gar nicht so argumentieren. Die argumentieren ja hauptsächlich mit Werten. Mit geteilten Werten,
ja, okay.
die da ablaufen. Was
aber auch schon mehr Sinn macht als auf der linken Seite.
Wollte ich gerade sagen, ja, was Sinn macht, weil das ist, ich meine, Russland ist so eine protofaschistische Autokratie. Das macht absolut Sinn, dass die das toll finden. Warum Linke das toll finden, ist völlig unklar. Nee, aber das war es schon immer. Ich meine, diese unglaubliche Russlandfreundschaft seitens der deutschen Nachkriegslinken sozusagen, die... Ich kann das mir nur erklären als ein instinktives, alles was gegen Amerika ist und alles was irgendwie sich gegen den Westen wendet, den man ja mit Kapitalismus, Marktwirtschaft etc. identifiziert, all das muss irgendwie abgelehnt werden. Und, genau.
Und damals aber war Russland ja, also die Sowjetunion, das war ja auch noch offiziell links. Also immerhin hat das ja noch irgendwie Sinn ergeben, aber Russland ist nicht die Sowjetunion. Und Russland ist auch kein kommunistischer Staat und
ja,
die sind
aber
auch nicht autoritär links.
Aber die Sowjetunion, die fanden sie ja gar nicht geil. Das ist ja wieder das Komische daran, weil vor 1990 war die Linke ja tatsächlich nicht russlandfreundlicher. Die SPD hat die Sowjetunion ja verabscheut, vor allem in den 50er und 60er Jahren. Ja, das war ja wirklich eine absolute Ablehnung. Und selbst mit der Ostpolitik, da hat man dann zwar Geschäfte gemacht und alles, aber die Sowjetunion war da nie so ein Sehnsuchtsort oder so. Das kam erst mit der Wiedervereinigung, komischerweise. Und dann natürlich vor allem mit der Partei Die Linke, damals dann noch PDS. Die haben das, glaube ich, hauptsächlich in den Mainstream gespült. Da müsste man mal einen Parteienforscher fragen, wie das in der SPD Mainstream geworden ist. Ich hab echt keine Ahnung, wann das passiert ist. Aber ich vermute auch, dass hier der große Erfolg der Ostermärsche in den 80ern quasi, dass das seine Spuren hinterlassen hat.
Ja, das glaube ich auch. Und man muss auch sagen, es scheint ja auch ein sehr ostdeutsches Phänomen zu sein. Also wenn man den Kretschmer hört, das ist, als wenn du Sarah Wagenknecht, gut, die ist jetzt keine Ostdeutsche, aber als wenn du Manuela Schwesig interviewst, da kommt ja genau derselbe Quark.
Ja, ich glaube, das ist an der Stelle auch ganz fair zu sagen, dass da die CDU und die FDP genauso tief drin stecken. Ja, die wirklich einzige Partei, die immun gegen den Scheiß zu sein scheint, sind die Grünen. Und man sollte denen, glaube ich, auch nicht zu viel Kredit gewähren hier, weil die sind hauptsächlich da dagegen, weil Russland ein Exporteur von fossilen Energiestoffen ist und sie deswegen automatisch gegen Russland sind. Die hatten jetzt zufällig quasi das Glück, konsistent gegen die Russlandpolitik gewesen zu sein. Aber sie, auch wenn man sich anguckt im Wahlkampf noch, ja, wenn man da Baerbock zuhört, ja, sie hat schon immer gesagt, vertraut Putin nicht. Aber ihre Argumentation war eigentlich immer, ja, weil die das böse Gas exportieren, ja, und nicht, weil die Ukraine angreifen werden. Also von daher, auch die Grünen hatten da mehr so zufällig Glück. Aber Credit where credit is due, ja. Sie waren immerhin dagegen. Die Gründe können wir dann, glaube ich, mal beiläufig beiseite lassen.
Genau.
Und sie waren also, ja auch nicht jung.
Vielleicht, weil sie auch eine jüngere Partei sind, ich habe auch das Gefühl, es hilft ihnen wirklich, dass sie nicht so viel Historie, also sie haben ja auch pazifistische Wurzeln, aber sie schleppen nicht so viel Historie mit wie die SPD zum Beispiel. Und logischerweise dadurch auch die Linke. Deswegen habe ich das Gefühl, dass auch gegenüber China. Also sie haben einfach auch nicht diese Diktatorenfreundlichkeit, die in der SPD und in der Linken da ist. Das muss, finde ich, muss man auch zugestehen. Aber das kann ich mir vorstellen, dass das daran liegt, dass sie nicht diese ganze jahrhundertealte Tradition mitschleppen. Ja, dass sie eben nicht an die Weimarer Republik anknüpfen können.
Ja, und sie haben jetzt auch über die letzten 10 Jahre oder so, die haben ja diesen massiven Wandel hingelegt, ja, was ihre Wählerschaft anbelangt und ihre komplette Aufstellung als Partei. Also diese ganze Altbestand von diesen früheren Radikalinskis, die sind ja schon lange nicht mehr bei den Grünen.
Ja, aber sie sind die auch losgeworden.
Ja,
also die SPD hat die immer noch.
Richtig. Und die Grünen, die sind hier relativ geräuschlos losgeworden, weil halt in dieser langen Oppositionszeit sich kaum jemand mit denen beschäftigt hat, wo sie in den Umfragen immer so zwischen 5% und 8% rumgependelt sind. Da war das irgendwie egal. Und da ist es, glaube ich, gar nicht so vielen Leuten gar nicht aufgefallen, dass viele von dieser alten 68er-Garde mittlerweile die Partei verlassen haben und stinkig sind. Mir fällt gerade ihr Name nicht ein, aber die hat, glaube ich, auch in der Taz ganz lange dann noch geschrieben. So eine von den Klassikern aus der Gründungsära der 80er. Die sind ja alle nicht mehr aktiv.
Ja,
effektiv.
Das stimmt. Ich glaube, da ist Trittin, glaube ich, so sogar der Einzige. Und der sagt nichts mehr. Also zumindest habe ich noch nie zu Ukraine oder sowas gehört.
Und Ströbele zum Beispiel.
Alte Garde, stimmt.
Ja, und Ströbele, der war schon immer auf der richtigen Seite, was das anbelangt. Oder der Volker Beck oder so. Ja, da muss man einfach sagen, die Grünen haben den größten Anteil unter den Leuten, die richtig lagen, was Russland anbelangt.
Das stimmt,
von allen Parteien. Die haben einfach Glück, was das anbelangt.
Ja, auf jeden Fall.
Keine besondere Tugend auf deren Seite, aber sie hatten da einfach eine gute Auswahl Glück gehabt. Ja, aber ich glaube, wir sollten langsam mal wieder den Bogen zurückfinden zu dieser Nabelschau-Geschichte, weil die Friedensbewegung ist klein, der harte Kern der SPD ist klein, die AfD glücklicherweise sind auch nicht dermaßen viele Leute und es ist, auch wenn es eine große und disparate Strömung sozusagen ist, ist es doch eine deutliche Minderheit in Deutschland, die diese radikalen Positionen vertritt. Und die verteilt sich auf so viele verschiedene Bewegungen, die sich ansonsten so spinnefeind sind, dass die eigentlich nicht überragend viel Einfluss haben. Was viel wichtiger ist, glaube ich, in Deutschland, ist diese, was wir am Anfang hatten, diese Tendenz zur, ich habe es wie so eine Nabelschau genannt, diese Tendenz, das alles aus einem unstrategischen Blickwinkel zu sehen, als ob diese Dinge irgendwie alle ein Auswuchs deutscher Innenpolitik wären. Also wenn man sich manche dieser Äußerungen anschaut, wenn das da so heißt, ja, wir müssen aufpassen, dass wir da jetzt nicht in der Ukraine eskalieren, als ob Putin von einer Lieferung von 10 wurmstichigen Marder-Schützenpanzern seine Ukraine-Politik abhängig machen würde. Also da ist auf der einen Seite machen sich die Deutschen super klein und auf der anderen Seite ist da eine Hybris was wir da beeinflussen können.
Das wäre der Kriegseintritt.
Ja.
Drei Panzerhelme.
Ich meine, die Amerikaner liefern für 750 Milliarden Dollar liefern die Gerät in allen Variationen und wir zerbrechen uns die Köpfe drüber, ob mit ein paar alten Schützenpanzern der Dritte Weltkrieg ausbricht. Nee, das ist so unrealistisch und so völlig losgekoppelt. Ja? Wie gesagt, das ist eine reine Nabelschau. Da geht es nicht um die Ukraine, da geht es nicht um Putin, da geht es nur um uns. Quasi dieses, wer wollen wir sein, was wollen wir machen, was finden wir akzeptabel, sozusagen unsere eigenen Schmerzen in der Aufbereitung unserer Vergangenheit und hast du nicht gesehen, werden hier quasi gewaschen und mit diesem Konflikt vermengt und dass da die Ukrainer, also vor allem der Botschafter, langsam echt keinen Bock mehr drauf haben, das kann ich ja nur verstehen, also das muss ja endlos frustrierend sein. Diese selbstreferenziellen deutschen Debatten da anzuschauen und sich dann auch noch quasi sagen lassen zu müssen, was für eine tolle Sache wir da machen. Also.
Ja, also ich finde auch, das muss man auch, ich glaube, Mütze nicht war das mit dieser, bei allem Verständnis dafür, dass ihr gerade zu Tode gebombt werdet, aber man möchte doch bitte diplomatischer agieren, hat er, glaube ich, den Botschafter ausrichten lassen oder so, wo ich auch denke, das ist einfach so oberlehrerhaft, auch so jenseits jeglicher Logik irgendwie. Wie gesagt, das müsste einem doch peinlich sein, aber das meint ja vollkommen ernst. Also denen fällt ja überhaupt nicht auf, dass das vielleicht merkwürdig klingt. Und da habe ich auch das Gefühl, dass Ja, das ist sehr selbstreferenziell, sehr auf Deutschland gezogen, überhaupt nicht auf die Ukraine, wenn denn schon eher auf Russland. Aber Ukraine ist dann immer so, ja, sollen sich ergeben. Also, das ist ja auch so, was sollen die sich ergeben, als wenn dann einfach alle glückliche Russen wären und das Problem gelöst. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es hat damit zu tun, dass Deutschland einfach keine Strategie kann. Es ist auch sehr selbstreferenziell immer, weil es bezieht ja auch überhaupt nicht die Lage Deutschland innerhalb der Diplomatie ein. Man will immer diplomatische Lösungen, aber es fällt überhaupt nicht auf, dass unsere Verbündeten zwischendurch auch schon mal an Deutschland verzweifeln. Und ich habe auch gesagt, ich kenne die Probleme, es ist für mich alles, das habe ich auch immer bei der SPD gesagt, dass die Probleme mit ihrer Russland-Position und Militär haben, ist ja auch nichts Neues. Und ich habe immer gesagt, es würde mir reichen, wenn die beiseite treten und dann andere machen lassen. Meinetwegen bezahlen sie das denn. Ist mir auch recht. Also, aber selbst das kriegen sie ja nicht hin. Also man möchte ja trotzdem, obwohl man völlig planlos ist, auch fast alles so findet, möchte man ja irgendwie wieder diese Führungsrolle innehaben. Am liebsten eine große diplomatische Minsk-Lösung und dann ist alles gut.
Es ist immer die Ostpolitik. Das ist die Traumvorstellung. So wie das deutsche Militär 70 Jahre lang eine Obsession hatte, damit die Schlacht von Cannae zu wiederholen. Ja, diese große Kesselschlacht-Mythos. Ja, wir marschieren in Frankreich ein und dann kommen wir in die große Kesselschlacht. Ja, das war ja quasi das war eine deutsche Obsession und das haben wir jetzt ausgetauscht, einfach eins zu eins zu dieser Ostpolitik-Obsession. Ja, wir machen jetzt dieses große Vertragswerk und am Ende steht die KSZE in Helsinki und dann ist alles gut. Ja, das ist quasi, und dann schreibt der Solzhenitsyn seine Romane und wir verlegen die dann in Millionenauflage und fühlen uns klasse. Das ist quasi die Idee, die da dahinter steckt. Und das ist vollkommen losgelöst, einerseits vom historischen Kontext, ja, also das habe ich ja mit dem Jan Klaas Behrens auch besprochen, ja, dass da ein völliges Unverständnis dessen drüber herrscht, was die Ostpolitik eigentlich war und was die erreicht hat und welche Zielsetzungen die hatte. Und auf der anderen Seite ein unglaubliches Unverständnis darüber, wie sowas funktioniert. Ich habe das ja den Zauberstab der Verhandlungen genannt. Ja, da wird quasi immer gesagt, wir verhandeln jetzt und dann schwenkt man den Zauberstab und dann haben wir magisch ein Ergebnis. Und das Problem ist halt, gerade wenn die Leute jetzt davon reden, man muss halt mit dem Putin verhandeln. Ja, das geht halt nicht. Ja, weil du kannst nur dann, die Idee ist quasi, wir reden mit dem und dann wird der einsehen, dass das, was er macht, gerade böse / irrational ist und dann wird er wieder gehen. Und nein, das wird er nicht.
Ich meine, viele in Deutschland würden ihm vermutlich die Krim noch dazu schenken und Mariupol vielleicht auch noch, das kommt ja auch noch dazu. Das geht ja schon mal erst gar nicht, weil es gibt ja nicht zwei Interessen, die man irgendwie mit einem Kompromiss verbinden könnte. Es gibt ja diplomatisch, gibt es eigentlich erstmal nur die Lösung, den Zustand von vorher wiederherzustellen. Das heißt, Putin geht nach Hause und alles bleibt, wie es ist. Die Krim, mal gucken, aber zumindest das ist ja die Lösung. Man kann ja keinen Kompromiss machen, Putin bekommt noch die Hälfte der Ukraine oder so. Das geht ja auch nicht. Das schwingt da ja auch immer so ein bisschen mit.
Wie gesagt, das ist eine komplette Fantasie, selbst bei den Leuten, die die Ukraine nicht aufgeben wollen, die gehen dann irgendwie da davon aus, dass man tatsächlich den Status quo ante wiederherstellen kann, indem man einfach nur mal nett redet.
Genau, und dann werden alle wieder Freunde. Wie das
funktionieren soll, ist komplett unklar. Und ich möchte an der Stelle, das ist quasi mein zweiter Punkt zu dem, was du gerade angemerkt hast, möchte ich das Fass auch nochmal weitermachen, weil das ist kein Problem, das jetzt nur ein SPD- und nur ein Ukraine-Problem ist, sondern das ist ein gesamtdeutsches Problem. Ich habe vorher ja schon gesagt, bei den Grünen, die sind jetzt quasi echt eher zufällig auf der richtigen Seite. Die haben die absolut korrekten Schlüsse gezogen, aber es ist nicht so, als hätten die vorher da die bestmögliche Politik gemacht sozusagen, sondern das war vorher komplett innenpolitisch motiviert. Man wollte Deutschland aus den fossilen Energien rauskriegen. Jede Außenpolitik mit Russland lief darauf raus, fossile Energien in Deutschland eine prominentere oder einen Erhalt der prominenten Stellung zu geben. Also war man dagegen. Aber das waren komplett innenpolitische Gründe. Man hat damit keine größere außenpolitische Vision gehabt oder sowas. Und man hat auch nie Und das ist das, wo ich darauf raus möchte, was du vorher erwähnt hast mit dem Botschafter und dem ganzen Kram. Man hat auch nie quasi ein Verständnis dafür entwickelt, wie das auf die Außenwelt wirkt. Und jetzt noch ein Beispiel, um auch mal auf die Schwarz-Gelben einzuprügeln, wo man es bei denen ganz krass gesehen hat, ist für mich immer noch die Euro-Krise 2010, weil da war die komplette deutsche Politik auch eine unglaubliche Nabelschau-Affäre. Das war rein innenpolitisch motiviert. Da ging es nur um unsere persönlichen Gefühle und unser moralinsaures Bestehen auf irgendwelchen Maastricht-Regeln und quasi, was wir als das Richtige empfinden. Es ging nie darum, erstens, welche Konsequenzen hat es in Griechenland? Und das haben zum Beispiel dann die Linken auch wieder nur deswegen kritisiert, weil da konnte man Ungleichheit kritisieren. Ne? Das war auch wieder nur innenpolitisch motiviert. Also es ging nie darum, was macht es dort? Und welche Konsequenzen könnte das haben? Es ging nie darum, in welcher Art und Weise verändert das eigentlich die EU. Die gesamte merkelsche Außenpolitik in dieser Ära war für die EU ein umwälzender Prozess. Das ist in Deutschland nie rezipiert worden.
Das ist überhaupt nicht angekommen irgendwie.
Überhaupt nicht. Und es herrscht auch eine unglaubliche Leugnung vor, dass Deutschland da im Endeffekt der treibende Faktor war. Jedes Mal, wenn ich das bei uns im Blog erwähne, kriege ich sofort herrschesten Widerspruch, dass quasi Deutschland da ja das totale Opfer bei der Geschichte ist. Als ob wir nicht die größte Volkswirtschaft innerhalb der EU wären und gegen Deutschland nichts läuft in diesem Laden. Wir können zwar nicht eigenständig durchsetzen, was wir wollen, aber in der EU passiert mit Sicherheit nichts in dem Ausmaß und generell einfach nichts, das wir nicht wollen. Und das ist den Deutschen überhaupt nicht klar. Wir betrachten uns als wie die Schweiz. Das ist wirklich.
Hast du, glaube ich, früher mal als so ein kleines Land ohne Einfluss.
Eine Insel. Wir sind eine kleine Insel von, was weiß ich, wir haben ein BIP wie Liechtenstein oder sowas, wir haben 300.000 Einwohner oder so und wir sind eine Insel mitten im Pazifik und 3.000 Meilen um uns rum ist nur Wasser. Das ist quasi die Sicht, die meisten Leute innerhalb von Deutschland haben auf die Welt draußen und alles, was wir machen, betrifft sozusagen nur uns. Und das kannst du natürlich machen, wenn du Guam
bist. Wenn andere Leute Deutschland doof finden, dann sind die doof.
Richtig.
Die haben einfach nicht verstanden, wie toll wir sind.
Ich meine, das ist nachvollziehbar, das machen alle. Ja, ich habe jetzt noch nie ein Land erlebt, wo die Leute sagen, oh ja, wir werden hier völlig zu Recht kritisiert, Schande, Asche auf uns Haupt.
Das, ja, das stimmt auch.
Das ist ja völlig normal, niemand wird gerne kritisiert. Und als Grundregel, niemand macht etwas in dem sicheren Bewusstsein, dass es falsch ist. Ja, selbst Leute, die kompletten Unfug machen, sind üblicherweise davon überzeugt, dass das, was sie tun, richtig ist. Was übrigens auch so eine Sache ist, das sollte man grundsätzlich immer, gerade auch in der Außenpolitik, mit einbeziehen. Ja, der Gegner hat ein Rational für die Dinge, die er tut. Und das muss man verstehen, wenn man damit umgehen will. In dem Moment, wo man quasi sagt, ja, was die machen, macht keinen Sinn, dann kann ich da nicht angemessen drauf reagieren. Das ist völlig unmöglich.
Ja, das ist, finde ich, auch eine ganz gefährliche Sichtweise, weil das ist ja auch, wir mögen das ja nicht verstehen, aber das ist ja aus Putins Sicht, dass das ja alles ganz logisch und kongruent. Also das ist ja, man muss das ja nicht nachvollziehen, aber es ist ja nicht, er ist von heute auf morgen verrückt geworden, weil dann steht man davor und kann da auch gar nicht, dann kann man auch nicht mehr drauf reagieren. Dann kann man auch nur mit eigenem Blödsinn reagieren.
Ja, das Rational mag nicht aufgehen, unter Umständen, ja. Aber das heißt ja nicht, dass da keines zugrunde lag, sozusagen. Die Griechen haben sich auch nicht hingestellt und haben gesagt, hey, wie können wir am besten unser Land ruinieren? Ja. da steckt ja quasi eine Überlegung da dahinter, was man da macht und welches Ziel man damit erreichen will. Und man kann, glaube ich, sagen, das Kalkül ging nicht auf.
Aber eine Weile hat es funktioniert.
Ja, es hat ein Kalkül existiert. Und wenn man das nicht versteht, dann kann man natürlich nur beschissen drauf reagieren. Und das gilt für alle. Ich meine, umgekehrt müssen unsere Verbündeten halt im Endeffekt auch verstehen, was die deutsche Haltung und die deutschen Spezifika sind, weil nur sich drüber aufregen hilft natürlich auch nichts. Ja? Ich meine, wie gesagt, so sehr ich den ukrainischen Botschafter auch verstehe, aber produktiv ist es nicht.
Nee, ich verstehe ihn auch. Ich weiß auch nicht, ob der viele andere Möglichkeiten hat. Also es ist schon irgendwie auch gleichzeitig effektiv, glaube ich. Aber logischerweise, das wird er wahrscheinlich auch wissen, dass Deutschland da jetzt nicht der größte Helfer für Kriegsmaterial ist. Und ich glaube, dass das ist vielleicht so ein bisschen so wie meine Haltung zur SPD oder so. Ich glaube, das wissen auch viele NATO-Verbündete oder so, denen wird das auch ähnlich gehen, so nach dem Motto, dann blockiert doch bitte jetzt nicht wenigstens hier, keine Ahnung, 10 Haubitzen, die Estland weiter verscherbeln will oder was weiß ich, was das war. Also ich glaube, da würde es schon Verständnis für geben. Da wäre dann eher tatsächlich ein Kompromiss von beiden Seiten vonnöten. Wenn Deutschland sich da ein bisschen mehr bewegen würde, dann würde es, glaube ich, auch mehr Verständnis von anderen Verbündeten geben. Da sind vielleicht auch einfach alle Seiten ein bisschen ineinander verrannt.
Ja, ich halte das vielleicht, um da langsam einen Knopf dran zu machen, ich halte das auch für die größte Gefahr, sozusagen für die deutsche Außenpolitik jetzt ganz spezifisch, ja, die Ukraine mal außen vor gelassen von dem, was hier passiert, dass wir halt im Endeffekt ganz, ganz massiv politisches und moralisches Kapital verspielen, das wir uns mühsam angearbeitet haben. Gerade was die Aufarbeitung des Holocaust und so weiter angeht, weil dadurch, dass wir jetzt sozusagen die dermaßen hängen lassen und das auf eine so arrogante Art und Weise tun, ist sozusagen dieses ganze Bekenntnis zu, wir haben gelernt und wir sind jetzt besser als früher und so weiter, was uns das möglicherweise an Goodwill irgendwo gebracht hat, ist dadurch letzten Endes tot. Fürchte ich. Und das Gleiche gilt halt auf vielen anderen Bereichen auch. Ja? Wenn wir das nächste Mal irgendwas wollen, egal was es ist, dann dürfte, glaube ich, die Kooperationsbereitschaft nicht überragend hoch sein. Und es ist halt trotz allem ein Geben und Nehmen, das hier herrscht. Und wir zerstören uns da gerade so ein bisschen für keinen ernsthaften Gegengewinn sozusagen, schmeißen wir unser politisches Kapital auf die Straße.
Gerade, glaube ich, weil es um Osteuropa geht. Und da können wir dann, das ist ja auch sowieso mein Mantra, dass wir dringend eine koloniale Aufarbeitung für Osteuropa bräuchten aus deutscher Sicht. Und ich glaube, das ist wirklich, auf der einen Seite haben die osteuropäischen Staaten aufgrund ihrer Geschichte sowieso schon oft noch Schwierigkeiten mit Deutschland. Aber gleichzeitig hat man auch gelernt, Deutschland kann ein wichtiger Verbündeter sein. Und ich glaube, da geht ganz viel verloren, weil logischerweise, man sieht das jetzt ja auch, die osteuropäischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Serbien, aber die sind ja nicht in der EU, solidarisieren sich ja extrem mit der Ukraine. Und da stehen wir nun mal auf der anderen Seite. Und zwar wirklich schon als halber Gegner schon mit, weil wir jetzt im Moment die größte bremsende Kraft sind. Und ich glaube, da kann ganz viel verloren gehen, dass da, weil Deutschland eben auch so ein Gewicht hat. Wenn Deutschland, weil das ist ja, es ist ja nicht die Gefahr, dass Putin in Berlin einmarschiert. Es ist die Gefahr, sie marschieren in Baltikum ein, in Finnland oder in Polen. Polen würden sie wahrscheinlich auch nicht machen, aber Finnland, Baltikum und so, das ist ja die Gefahr, die jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so groß ist, dank der Ukraine, so pervers das auch ist, aber das wäre ja die Gefahr. Und da da geht, glaube ich, ganz viel verloren, weil da müssten eigentlich Osteuropa und da, was vielleicht auch wieder mit dem Anti-Amerikanismus zu tun hat, weil die, wo es zwischendurch schon ganz viel Ärger gab, ich glaube, das hatte noch mit diesem Verteidigungssystem zu tun, weil sich gerade die Polen haben sich ja extrem an Amerika gebunden. Und ich glaube, die wollten diesen Iron Dome oder wie er heißt, wo es auch Ärger gab mit diesem Raketenschild vor ein paar Jahren.
Ja, das war noch unter Bush.
Genau. Und da, aber das befördern wir dadurch natürlich. Ich meine, auf die Amerikaner, das sieht man jetzt ja auch, weil die haben, glaube ich, einen Großteil der Waffen, die sie der Ukraine geben, haben sie den Polen abgekauft.
Ah, okay.
Was besser funktioniert hat als mit den MiGs. Und
ja,
oder aus anderen, weil die halt den ganzen Ex-Sowjet-Kram haben. Und der ist ja für die Ukraine wichtiger. Und das, da geht, glaube ich, ganz viel verloren. Und das wäre natürlich enorm wichtig, auch EU-mäßig, wenn es darum geht, was machen wir mit Polen und Ungarn? Weil jetzt wäre ja noch, das ist jetzt wirklich kurz mal in Politik, weil das wäre jetzt gerade die Gelegenheit, Polen sozusagen in den Schoß der Demokratien zurückzuholen und Ungarn die Grenzen aufzuzeigen. Und das können wir dann auch vergessen, wenn wir uns das mit den Polen noch mehr verscherzen.
Und das ist ja keine Innenpolitik, das ist ja definitiv Außenpolitik und das berührt elementar deutsche Interessen. Die EU ist für uns super, super wichtig und die funktioniert für uns gerade, weil wir in der EU so ein dominanter Faktor sind. Ja, wir wollen eben aus der EU nicht hauptsächlich Strukturfondsgelder, wie das bei Polen oder Ungarn oder so der Fall ist, sondern wir wollen ja mit der EU tatsächlich Dinge gestalten und das können wir nur dann machen, wenn nicht einzelne Länder die ständig blockieren und von innen aushöhlen. Und wie zur Hölle wollen wir dem Eindruck der Polen, die ja eh sich ständig bedroht fühlen von Deutschland, entgegentreten, wenn wir jetzt gemeinsam mit Putin die Ukraine teilen wollen. Also wenn da nicht Hitler-Stalin-Pakt-Vibes aufkommen im Bauchbau, dann weiß ich auch nicht.
Und es hieß ja immer so schön, oh, wir müssen nett zu Russland sein aufgrund unserer historischen Verantwortung und diese historische Verantwortung gegenüber Polen, der Ukraine auch und allen anderen osteuropäischen Staaten, die wir da haben, die wird auch komplett ausgeblendet. Das ist ja nicht nur Russland. Es sind ja noch die ganzen anderen, die für uns viel wichtiger sind. Polen ist ja viel mehr in unserem Interesse als Russland ist schon wichtig, aber Polen ist natürlich für uns als EU auch enorm wichtig. Und das wird jetzt einfach so weggeworfen. Und ich kann mir das wirklich denn vorstellen, wenn in ein paar Monaten kommt es da irgendwie zu einem Showdown und dann ist man in Deutschland völlig überrascht, dass die Polen nicht freudig mitmachen. Mhm. Man weiß gar nicht, was mit denen los ist.
Ja, ich denke auch, dass die sinnvollste Konsequenz, die ich sehen würde, als quasi Richtungswechsel für die deutsche Außenpolitik, wäre eine viel stärkere Kooperation mit den EU-Mitgliedern in Osteuropa und natürlich auch mit der Ukraine jetzt neuerdings ein Aufgeben von diesem Bullshit von der Zusammenarbeit mit Russland, weil das wird offensichtlich nichts mehr, zumindest nicht in mittelfristig. Und stattdessen sollten wir wirklich gucken, dass wir da die EU zu einem Bollwerk der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit im Endeffekt ausbauen, weil das ist sie de facto. Und wir riskieren das gerade letzten Endes so ein bisschen.
Und das brauchen wir nicht nur innerhalb der EU. Die sind ja noch relativ safe. Das brauchen wir auch um den ganzen Staaten drumherum. Ich meine, das war von Putin die größte Werbeaktion für NATO und EU, die man sich vorstellen kann. Viele wollten ja gar nicht mehr und jetzt wollen die plötzlich. Und die EU, das ist ja auch in ihrem Interesse, möchte die jetzt ja auch gerne, das kann ja ganz schnell gehen. Mit der Ukraine glaube ich gar nicht, weil da bindet man sich ja so ein Riesenproblem ans Bein. Aber so die anderen kleineren Staaten, auch Finnland in die NATO, Republik Moldau in die EU, das kann ich mir schon eher vorstellen, dass das dann relativ schnell geht. Auch eben, um sich gegen Russland zu positionieren. Nicht nur, weil wir Moldau dringend brauchen in der EU, sondern um auch ein außenpolitisches Zeichen zu setzen.
Ja, ich denke
aus europäischer Perspektive, weil aus deutscher Perspektive darf man das natürlich nicht.
Nee, da hat sich Putin aber definitiv ein Ei gelegt. Ich glaube, so viel kann man jetzt schon sagen. Gerade mit Schweden und NATO in der EU, in der NATO, Schweden und Finnland in der NATO jetzt aber. Ich denke, der restliche Balkan dürfte relativ absehbar in die EU kommen. Das ist alles nicht positiv für ihn. Aber das macht es eben umso wichtiger, dass wir Gestaltungskraft innerhalb der EU haben. Und das haben wir nur, wenn wir politisches Kapital innerhalb der EU haben. Und da schließt sich der Kreis dann wieder.
Genau. Und wir auch die Symbolik noch weitermachen. Das ist ja, die EU kann das ja nicht mit Symbolik und so. Aber das wäre halt gerade, dass es jetzt nicht einfach nur ist, ach, wir binden uns hier noch ein Problem ans Bein, sondern auch, hallo, diese Menschen möchten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und wir stehen dafür. Und ihr nicht, übrigens. Also das wäre auch wichtig, denn diese Symbolik aufzunehmen, auch als Zeichen eben.
Ja, bin ich absolut bei dir. Wie sowas genau aussehen kann, weiß ich nicht genau, aber ich denke auch, dass diese Neuaufstellung der deutschen Außenpolitik in diesen Bahnen ganz grob laufen muss. Und das ist das Weiteste, wie ich mich jetzt so als Amateur vorwagen möchte für heute.
Ja, und eine Sache würde ich noch ergänzen, das ist ein bisschen untergegangen, das ging eigentlich noch um Diplomatie und Außen- und Sicherheitspolitik und Militäreinsätze, weil ich glaube, man muss auch ein bisschen den Realismus wiederfinden. Wie du auch sagtest, die Deutschen denken da oft, oh, sie haben die beste Lösung, indem sie einfach gar nichts machen. Aber es hat alles Lösung. Für Diplomatie braucht man zum Beispiel auch Militär, um das abzusichern. Wenn es jetzt tatsächlich wie durch einen magischen Zauberstab eine diplomatische Lösung geben würde, dass Putin sagt, er zieht sich zurück, dann müsste das militärisch überwacht werden. Von irgendjemandem. Meinetwegen auch nur mit dem Sicherheits- oder ich glaube, es gab eine Lösung mit Libyen. Gab es auch Kriegsschiffe, die das überwacht haben. Also dafür braucht man auch Militär. Das ist auch nicht so, dass man einfach nur nett redet. Und auf der anderen Seite auch nichts tun hat Konsequenzen. Das wird gerne ein bisschen ausgeblendet. Militäreinsatz böse und ist auch oftmals der Fall. Aber es kann halt auch böse enden, wenn man einfach gar nichts tut. Was jetzt ja nicht die Mords... ich bin ja nicht die Erste, die auf diese Idee kommt. Aber das fehlt mir immer so ein bisschen, dass das auch schlimm enden kann. Was wir in Ruanda gesehen haben, das ist, glaube ich, das extremste Beispiel, wo nichts getan wurde und es gab einen Genozid. Was wir aber, finde ich, auch in Syrien immer ein bisschen, und das wär, ich wäre auch nicht für einen Militäreinsatz, aber ich finde, man muss schon ein bisschen überlegen, dass der Clusterfuck, der in Syrien abgelaufen ist, der hat auch mit dem Nichtstun zu tun. Wäre vielleicht sonst auch blöd gelaufen oder man hätte es vielleicht auch sogar schlimmer gemacht, aber es ist ja nicht so, dass denn alles gut geworden ist. Syrien ist komplett hinüber. Assad ist ja immer noch. Also ist ja nicht so, dass denn, weil keiner eingegriffen hat, alle, das ist so wie mit den Ukrainern. Wenn die aufgeben, dann sind bestimmt, ist alles gut und die sind glückliche Russen. Das passiert eben auch nicht. Das sind, glaube ich, so, diese Erkenntnisse müssen, glaube ich, auch ein bisschen im Diskurs ankommen. Dass es eben nicht nur so zwischen den Extremen schwankt, entweder man macht gar nichts und ist der Held oder man ist Kriegstreiber, sondern dass es da sehr viele Zwischenlösungen gibt.
Ja, Neutralität hat auch ihren Preis sozusagen. Genau. Oder Neutralität ist eine Entscheidung und Nichtstun ist eine Entscheidung und beides hat Folgen.
Genau.
Ja. Gut, ich glaube, mit diesen profunden Erkenntnissen, die vor uns noch nie jemand hatte, beenden wir unsere heutige Folge. Ariane, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir ein Vergnügen, wie immer. Ich hoffe,
ebenfalls vielen Dank.
Ich hoffe, unsere Zuhörendenschaft hat es auch genossen und wir sehen uns bestimmt und hören uns bestimmt bald wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.
Tschüss.